So, hallo und herzlich willkommen zum Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr immer noch da seid. Und wir werden jetzt uns mit dem vierten Vers von Offenbarung 12 beschäftigen. Vorher wollen wir natürlich beten. Heute geht es um etwas wirklich Wichtiges, wie jedes Mal in Offenbarung 12. Und ich denke, wo wir etwas auch praktisch lernen können für unseren Alltag. Lasst uns niederknien und dann wollen wir gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir jetzt die Gelegenheit haben, dein Wort zu studieren. Bitte hilf uns, dein Wort so zu verstehen, wie du es gemeint hast. Bitte hilf du unserem Verstand. Wir wissen, dass wir nur mit deiner Hilfe die Bibel richtig auslegen können. So bitten wir dich von ganzem Herzen, dass Offenbarung 12, Vers 4 eine Bedeutung für unser Leben bekommt, dass wir erkennen, was du uns sagen möchtest heute an diesem Abend. Amen. Gut, Offenbarung 12, Vers 4. Wenn wir Offenbarung 12, Vers 4 anschauen, sehen wir, dass es im Wesentlichen eine Fortführung von Vers 3 ist, nicht wahr? Denn Vers 3 endet nicht mit einem Punkt, sondern mit einem Komma, einem Semikolon, ja? Es heißt in Vers 4, und sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne des Himmels nach sich und warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor der Frau, die gebären sollte, um ihr Kind zu verschlingen, wenn sie geboren hätte. Und das gehört offensichtlich zu Vers 3. Fangen wir mal an. Wer ist sein Schwanz? Um wen geht es da? Der Drache. Das heißt, zuerst mal haben wir die Anbindung an Vers 3. Ja? Wir haben eigentlich am Anfang von Vers 4 noch weitere Beschreibungen von dem Drachen in Vers 3. Wir wissen schon, er ist feuerrot. Weiß jemand noch, wofür feuerrot stand? Wir hatten einen Text gefunden in der Offenbarung, der uns beschreibt, was feuerrot bedeutet. Was wird? Es bedeutet, genau, Krieg, Zerstörung, Unterdrückung, Verfolgung, Mord, nicht wahr? Das feuerrote Pferd aus den vier apokalyptischen Reitern. Und dann hatten wir die sieben Köpfe, nicht wahr? Zehn Hörner, sieben Kronen und so weiter. Haben wir alles angeschaut. Wollen wir nicht wiederholen. Aber es heißt hier, er hat einen Schwanz. Und was macht dieser Schwanz? Der Drache hat einen Schwanz und mit diesem Schwanz holt er ein Drittel der Sterne vom Himmel herab, ja, und wirft sie auf die Erde. Werden wir gleich noch genauer anschauen. Und was haben wir dann im zweiten Teil des Verses für eine Idee? Was wird da für eine Idee beschrieben? Der Drache wartet darauf, dass das Kind geboren wird. Er steht also vor der Frau, die wir auch schon identifiziert haben, als was? Was ist die Frau? Die Gemeinde. Und wartet darauf, dass das Kind geboren wird. Also schauen wir uns diese beiden Ideen jetzt mal ein bisschen genauer an. Kennt jemand irgendeine Stelle in der Bibel, wo es noch so eine Parallele gibt zu dieser Macht, bevor ich die Frage stelle, stelle ich mir die Frage. Der Drache war wer? Was haben wir herausgefunden? Wer war der Drache? Satan. Aber wir haben auch herausgefunden, dass es nicht nur Satan ist, sondern übrigens gab damals zu der Zeit, von der wir gerade gesprochen haben, 1810, 1811, gab es Leute, die gesagt haben, der Drache ist Napoleon. Aber das ist nicht die Deutung dieses Verses, sondern die römische Macht, nicht wahr? Denn es war ja der Drache, der zur Zeit der Wehen der Frau zu sehen ist. Nicht wahr? Und die Wehen der Frau sind kurz vor der Geburt des Kindes, das Kind Jesus Christus. Das heißt, Satan durch das römische Reich. Okay, jetzt können wir die Frage präzisieren. Gibt es irgendwo eine Stelle in der Bibel, wo noch einmal über das römische Reich etwas gesagt wird, wo ebenfalls diese Idee benannt wird, dass Sterne zu Boden geworfen werden. Daniel, wo? 18? Das ist sehr gut. Das gefällt mir ausgezeichnet. Daniel 8. Schaut mal mit mir in Daniel 8. In Daniel 8 und dort Vers, fangen wir das Vers 9 an, ja? Und aus einem von ihnen wuchs ein kleines Horn hervor, das dann außerordentlich groß gegen den Süden und gegen den Osten und gegen das herrliche Land. Und es wagte sich bis an das Heer des Himmels heran und warf von dem Heer und von den Sternen etliche auf die Erde und zertrat sie. Jetzt, wer ist das kleine Horn hier? Ist es hier der, ist es der Papst hier? Daniel 7, das ist klar, ja. Wir sind jetzt in Rom, in Daniel 8, Vers 9 und 10. Vor allem ist man in Vers 9. Das kleine Horn, das hier kommt, ist das das Römische Reich, die römische Kirche, oder ist es der Islam, wie damals zu der Zeit, von der wir gesprochen haben, auch einige gedacht haben, wie George Stanley Fehlbaum gesagt hat, das ist der Islam hier. Hm? Römische Reich, warum? Das ist interessant. Warum, wie sagst du, warum sagst du das? Du stehst aus einem von ihnen, nicht wahr? Hier ist die interessante Sache. Ist das Römische Reich aus einem der vier Diadochenreiche der Griechen entstanden, ja oder nein? Ihr wisst ja, das Griechische Reich, Alexander der Große, über die ganze Welt, stirbt, das Reich wird zerteilt auf vier Königreiche, nicht wahr? Kassander, Lysimachos, Ptolemäus und Seleukos. Und die Frage ist, sind die Römer, kommt das Römische Reich von einem dieser vier Reiche, ja oder nein? Ja oder nein? Wer ist für ja? Wer ist für nein? Du hast es aufgebracht. Nein, denn das Griechische Reich war niemals in Italien gewesen, soweit in Rom. Das heißt, die Römer waren schon existent. Die waren nur ein kleines Fischerdorf zur Zeit von Alexander dem Großen, also kleiner Staat. Aber sie kamen außerhalb des Reiches. Also was heißt von einem von ihnen? Dieser Vers in Vers 9 und aus einem von ihnen bedeutet nicht aus einem von den vier Hörnern, sondern aus einem der vier Winde. Die vier Winde stehen für die vier Himmelsrichtungen. Genau. Das heißt, aus einem der vier Winde kommt das kleine Horn. Das kleine Horn ist natürlich die Parallele dann zum vierten Reich aus Daniel 7. Ihr wisst, das erste Reich in Daniel 7 ist Nebukadnezar, Babylon, der Löwe. Dann kommt der Bär. Dann kommt Griechenland, der Panther. Dann kommt das Römische Reich, das schreckliche Tier. Und in Daniel 8 haben wir zuerst? Medo-Persien als den Witter und dann kommt der Ziegenbock, Alexander der Große und Griechenland und dann zerbricht das mit den vier Hörnern und aus den vier Winden kommt jetzt das kleine Horn, das muss also die Macht nach Griechenland sein. Das ist der Grund, warum wir sehen können, dass hier das kleine Horn zunächst einmal das Römische Reich ist. Das heißt nämlich, es stößt gegen Süden und gegen den Was haben wir gelesen im Text? Es stößt gegen Süden und gegen Osten. Das heißt, es kommt aus Nordwesten. Ja? Von Israel aus gesehen liegt Rom im Nordwesten. Es stößt gegen Süden, Osten, gegen das herrliche Land. Das war die Macht, die jetzt das herrliche Land Israel eingenommen hat. Haben die Römer Israel eingenommen, ja oder nein? Definitiv, haben Israel unterdrückt. Und dann heißt es von diesem römischen Reich, in dem offensichtlich Satan steht, Vers 10, und es wagte sich bis an das Heer des Himmels herab und warf von dem Heer und von den Sternen etliche auf die Erde und zertrat sie. Das heißt, wir haben eine ganz ähnliche Parallele, auch wenn nicht unbedingt das Gleiche im Inhalt gemeint sein muss, aber rein sprachlich schon haben wir eine Parallele wieder zum Römischen Reich, das Sterne herabbringt. Und da können wir gleich noch ausführlich drauf eingehen. Aber fragen wir uns erstmal das. Was ist in der Bibel prophetisch gesehen ein Schwanz? Das ist ja das, worum es hier erstmal geht. Der Schwanz. Wofür steht in der biblischen Prophetie der Schwanz? Der falsche Prophet, sagst du. Sehr gut. Weiß jemand, warum? Warum ist in der Bibel der Prophet... Weißt du, warum? Welcher Vers zeigt, dass der Schwanz ein Symbol ist für den falschen Propheten, für den Lügenpropheten? Ja, sehr gut. Schaut mit mir gemeinsam dahin. in Jesaja 9. Jesaja 9, Vers 14, da heißt es, der Älteste und Angesehene ist das Haupt und der Prophet, der Lügen lehrt, ist das was? Der Schwanz. Das heißt, Satan in seinem Versuch oder in seiner Vorgehensweise benutzt er den Schwanz. Jetzt, was heißt das praktisch für uns? Welche praktische Lektion können wir für uns daraus gewinnen? Wenn es heißt, dass der Schwanz der Lügenprophet ist. Was ist das Besondere an einem Lügenpropheten? Genau, er sagt, ein Lügenprophet sagt, so spricht der Herr und dann kommt eine ganze Reihe menschlicher Meinung. Ja, das ist ein Lügenprophet. Ein Lügner sagt einfach nur, das ist die Wahrheit und sagt seine eigene Meinung, die Lüge. Aber ein Lügenprophet sagt nicht, das ist meine Meinung, sondern sagt, das kommt von Gott. Das heißt, eines der Kennzeichen satanischer Verführung ist es, dass er immer scheinbar im Namen Gottes spricht, nicht wahr? Scheinbar ein christliches Mäntelchen sich umtut. Aber jetzt kommen wir noch zu einem interessanten Punkt, nämlich, das kennt ihr wahrscheinlich schon, nicht wahr? Mit dem Lügenpropheten habt ihr schon mal gehört, oder? Jetzt kommt was, was ihr noch nicht gehört habt. Was heißt es wohl, dass er mit dem Schwanz die Engel mitgezogen hat? Hat sie verführt? Ja, okay. Hört, gut. Hat sie verführt? Mitziehen. Ich habe das Wort mitziehen mal nachgeschaut im Griechischen. Und wir schauen uns mal all die anderen Worte, die Stellen vor, wo es noch vorkommt. Es kommt nämlich nicht so oft vor, dieses Mitziehen, okay? Man sagt ja, ich bin mitgezogen worden. Ich meine, er hat mich mitgezogen. Schauen wir uns mal die Stellen an, wo dieses Wort, das heißt Suro im Griechischen, wo das noch vorkommt. Schauen wir erstmal Johannes 21, Vers 8. Und wenn wir alle angeschaut haben, kriegen wir noch eine bessere Idee für dieses Ziehen. Vers 8. Da heißt es, worum geht es in Johannes 21 nebenbei? Was ist die Geschichte von Johannes 21? Genau. Und was ist vorher passiert, bevor sie sich offenbart? Sie waren Fischen. Jetzt, warum ist das so eine unglaubliche Sache, nebenbei gesagt? Nicht unser Thema, aber warum ist das so unfassbar? Okay. Was war der Beruf von Petrus und von Johannes und so weiter? Sie waren Fischer, richtig? Dann lernen sie Jesus kennen. Sie gehen über ein Jahr lang mit ihm, sehen seine Wunder, sehen seine Heilungen, hören seine Predigten und so weiter. Sie folgen ihm nach, mehr und mehr. Irgendwann sagt Jesus in Matthäus 4, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Das heißt, sie verließen ihre Netze sogleich und folgten ihm nach. Nie mehr gefischt, jetzt hieß es Menschenfischer sein. Sie sollten Evangelisten sein, sie sollten das Wort predigen. 2,5 Jahre später stirbt Jesus. Was passiert? Sie sind enttäuscht. Tief enttäuscht. Sehen keinen Sinn in ihrer Berufung mehr. Was passiert dann? Was passiert dann? Nein, das noch nicht. Sie sehen Jesus auferstanden. Noch am Sonntag, nicht wahr? Sie sehen ihn, wie er kommt. Dann die Emmaus-Jünger kommen zurückgelaufen und sagen, schaut her, wir haben ihn gesehen, nicht wahr? Und sie wissen, dass er auferstanden ist. Und nachdem sie das wissen, gehen sie zurück zu dem alten Beruf. Hallo? Sie wissen, dass Jesus auferstanden ist. Sie wissen, dass derjenige, sie wissen jetzt auch, dass alles richtig war, was sie erlebt haben, dass die Auferstehung und der Tod Jesu genauso vorhergesagt worden sind. Und trotzdem gehen sie zurück zu ihrem alten Beruf. Ja, könnte man viel mehr darüber sagen. Und eigentlich, ich glaube, wir hätten schon längst die Geduld mit denen verloren, oder? Wenn wir Jesus gewesen wären. Aber Jesus sagt, okay. Kommt. Er beruft sie erneut, nicht wahr? Er beruft sie erneut. Aber schauen wir in Vers 8, darum geht es nämlich eigentlich jetzt hier. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Schiff, denn sie waren nicht fern vom Land, sondern etwa 200 Ellen weit und sie zogen was? Sie zogen das Netz mit den Fischen nach. Hier ist das gleiche Wort wie der Drache zog mit seinem Schwanz die Engel. Das heißt, die Idee ist, du hast da ein Netz, du wirfst das Netz um die Fische und dann ziehst du sie, ja, und dann zappeln sie und dann kommen sie nicht mehr mit. Das ist ein bisschen die Idee von der Drache zog die Engel mit sich, das Netz. Übrigens, habt ihr gewusst, dass nicht nur wir Menschenfischer sind, dass es noch eine andere Gruppe von Menschenfischern gibt? Nicht nur Christen sind Menschenfischer. Es gibt noch eine andere Gruppe von Menschenfischern. Habt ihr das gewusst? Schon mal gehört? Schaut mal, kennt ihr den Text, wo es heißt, dass auch Satan Mensch, quasi Menschen fischt? Sicher. Schaut mal mit mir in Habakuk. In Habakuk 1, da geht es um Babylon. Da geht es um Babylon und um die Tatsache, wie Babylon eine Nation nach der anderen erobert, damals schon in der Antike. Und da heißt es in Vers 15 über den babylonischen König, er fischt sie alle mit der Angel heraus, fängt sie mit seinem Netz und sammelt sie in sein Garn, darüber freut er sich und frohlockt, darum opfert er auch seinem Netz und bringt seinem Garn Räucherwerk dar, denn ihnen verdankt er seinen fetten Bissen und seine kräftige Nahrung. Und dann heißt es, dann darf er aber darum sein Netz beständig ausleeren und ohne Erbarmen Völker hinmorden. Die Babylonier in ihrer Eroberung, als die Babylonier ihr Königreich erweitert haben, hat Habakuk das in seiner Prophezeiung beschrieben als Fischerei. Die Babylonier werfen ihr Netz aus und fangen eine Nation nach der anderen. Menschenfischerei. Und Jesus sagt, um mein Königreich zu erweitern, mache ich euch zu Menschenfischern. Also, wir sind immer Menschenfischer, entweder für Christus oder für Babylon. Ja, ganz interessanter Gedanke. Also, Luzifer war jetzt in dem Fall kein Menschenfischer, sondern quasi ein Sternefischer. Jetzt, wofür stehen die Sterne übrigens, nebenbei gesagt? Engel, woher wissen wir das? Sehr gut. Das stimmt, aber es steht nirgends in der Bibel, steht nur ein Drittel Sterne. In Offenbarung 12, da sind wir gerade, genau, es ist ein Drittel Sterne, steht da, nicht Engel. Woher wissen wir, dass es Engel sind? Genau, schaut mir nach, wenn ihr es nicht glaubt, in Offenbarung 1, Vers 20 finden wir den Text, dass Sterne Engel repräsentieren. Sterne repräsentieren Engel. Ein Drittel der Engel mitgezogen. Schauen wir uns noch ganz kurz an, wo noch dieses Mitziehen vorkommt. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 8. Apostelgeschichte 8, Vers 3. Gleiche Wort hier. Apostelgeschichte 8, Vers 3. Um wen geht es in Apostelgeschichte 8? Worum geht es in Apostelgeschichte 8? Da geht es um Saulus, der die Christen einverfolgt. Ja? Und da heißt es in Vers 3, Saulus aber verwüstete die Gemeinde, drang überall in die Häuser ein. Und was steht dann jetzt? Genau, er schleppte Männer und Frauen fort und brachte sie ins Gefängnis. Sie mitgeschleppt. Ja? Also die Idee ist nicht einfach nur, also die Idee ist, das ist mit Gewalt mit verbunden, nicht wahr? Mit dem Ziel, sie zu vernichten. Ja? Wenn ich Fische fange, ist es ja auch nicht, um sie nach, also ein professioneller Fischer fängt die Fische ja auch nicht, um sie danach wieder zurückzuwerfen. Ja? Sondern um sie zu vernichten, um sie zu töten, nicht wahr? Übrigens, wenn wir Menschen Fischer sind, was ist unser Ziel? Dass die Menschen sterben? Alte Menschen. Ja, der Mensch muss sterben, der alte Mensch muss sterben, nicht wahr? Das ist unser Ziel. Die sollen nicht wieder zurück in ihr altes Leben zurück, nicht wahr? Wenn wir Menschenfischer sind und wir fischen die raus und werfen die zurück in ihr altes Leben? Paulus sagt, ich sterbe jeden Tag, nicht wahr? Es geht darum, dass der alte Mensch tot ist, nicht wahr? Christus gekreuzigt, aber natürlich nicht buchstäblich, sondern symbolisch, geistlich. Aber es ist schon die direkte Parallele dazu. Okay, also Satan hat offensichtlich sie gezogen. Übrigens, wie fängt man Fische? Man ködert sie, richtig? Man passt die beste Gelegenheit ab und dann ist es meistens der Köder, der die Fische lockt. Und übrigens, Fische haben noch interessante Eigenschaften. Wenn man mit Netzen, warum fängt man viele Fische mit Netzen? Warum kann man sie mit Netzen fangen? Warum? Weil sie alle in Gruppen schwimmen, nicht wahr? Wenn jeder einzelne Fisch ein Individualist wäre, wäre das viel schwerer. Dann könnte man sie nur einzeln rausangeln, nicht wahr? Wenn jeder Fisch woanders schwimmen würde, dann würde ein Netz nicht so viel. Aber dadurch, dass sie alle in großen Gruppen zusammenschwimmen, wenn einer so macht, machen alle dann, nicht wahr? Ihr habt das mal gesehen, nicht wahr? Und dann macht einer so, dann macht einer so. Und diese, das ist ja eigentlich etwas Positives. Gott hat diesen Instinkt der Imitation hineingelegt, aber den machen wir uns zu nutzen beim Fischen. Und etwas Vergleichbares gibt es auch bei den Menschen, denn auch wir Menschen haben diese Tendenz zu imitieren, richtig? In vielen Fällen, vielleicht nicht so wie die Fische, nicht im Instinktsinne, aber schon gibt es auch diese Tendenz, wenn einer etwas sagt, dann sind viele andere auch geneigt, dem zu folgen. Und Satan kann diesen Umstand benutzen, um zu fischen, zu ködern und dann mit dem Ziel, sie zu vernichten, so wie Saulus das Ziel hatte, sie zu vernichten. Schauen wir noch was an, in Vers 14 bis 19, Apostelgeschichte 14, Vers 19. Überall kommt dieses gleiche Wort vor, mitziehen. Das auch in Offenbarung 12, Vers 4 vorkommt. Da haben wir eine Idee, wie eigentlich dieses Wort damals verwendet worden ist. Ne? Apostelgeschichte 14, Vers 19. Es kamen aber aus Antiochia und Ikonium Juden herbei, die überredeten die Volksmenge und steinigten Paulus und schleiften ihn vor die Stadt hinaus in der Meinung, er sei gestorben. Was ist hier die Idee? Auch wieder, um jemanden zu töten, nicht wahr? Auch dieses Schleifen, ja? Sie haben ihn hinausgeschleift, um ihn dort zu töten. Das ist das gleiche Wort, das hier verwendet wird, wie Satan die Engel förmlich hinausgeschleift hat, ja? Nur, dass sie ihm willentlich gefolgt sind, das ist der Unterschied, nicht wahr? Aber trotzdem, diese Idee, um ihn zu töten, um sie zu töten, um sie zu vernichten, das finde ich ganz interessant. Ich glaube, es lohnt sich mal, darüber nachzudenken, auch weil wir wissen, dass Satan auch uns so gerne verführt, nicht wahr? Wir wissen, wie er uns verführt und wir wissen, dass er das vorhat. Und wir wissen, dass er uns ködert. Die wunderbarsten Ködersünden meistens uns vorhält vor die Nase, im buchstäblichen Sinne. Nicht wahr? Und dann beißen wir an und dann wundern wir uns, warum wir an der Angel hängen und dann kommen wir nicht mehr los. Aber das Ziel, das er hat, ist unsere Vernichtung. Das Ziel, was er damals hatte, war die Vernichtung auch der Engel. Ja? Obwohl er sich das vielleicht ganz am Anfang selbst nicht so überlegt hat. Aber das ist das Wesen dieses Ichs. Nicht wahr? Das Ich zielt immer auf die Vernichtung von anderen, letztendlich sogar auf die Vernichtung von einem selbst. Schauen wir noch das letzte Mal vor, wo es vorkommt, und zwar in Apostelgeschichte. Nee, das ist ein falscher Vers. Okay, den muss ich nachlesen, weiß ich jetzt nicht, wo der steht. Aber da haben wir schon mal ein bisschen was gesehen zu diesem Vers. Also einen Vers gibt es noch, aber den habe ich mir falsch abgeschrieben. Wie auch immer. Gut, jetzt heißt es, dass er darauf wartet, das Kind zu töten. Gehen wir zum zweiten Aspekt. Er wartet darauf, das Kind zu töten. Kennt ihr eine Geschichte in der Bibel, die diesen Aspekt illustriert, wo darauf gewartet worden ist, ein Kind zu töten? Herodes hat gewartet, ja. Und bei wem ist das noch so der Fall gewesen? Wo es noch versucht worden, ein kleines Kind zu töten. Der kleine Junge?
Wo seine Tante
ihn wollte. Du hast gesagt, du meinst aber nicht Mose, oder?
Nee.
Ja, also wir haben auf jeden Fall Pharao, nicht wahr? Der versucht hat, die Kinder zu töten, okay? Und dann haben wir noch? Du hast sie geschrieben, die Königin Athalia.
Ja, genau.
Genau. Genau, die gesamte Nachfolgeschaft Davids ausgelöscht hat, bis auf einen kleinen Jungen, der versteckt worden ist, nicht mehr, der spätere König Joasch, der später den Tempel aufgebaut hat, nicht mehr, der mit 8 Jahren ein König geworden ist. Athalia. Jetzt, alle drei haben natürlich was gemeinsam. Alle drei sind irgendwie böse Könige oder Königinnen. Jetzt, wer sollte hier ausgerottet werden? Denn ich meine, in allen drei Fällen, wenn man viele Kinder umbringt, das ist nicht einfach nur ein Kavaliersdelikt, das ist nicht einfach nur, wie soll man sagen, weil jemand mal einen schlechten Tag hatte. Das ist große Intention, das ist böse geplant, da ist Satan dahinter, nicht wahr? Das, glaube ich, müssen wir nicht lange diskutieren, dass in allen drei Fällen Satan die Menschen dazu inspiriert hat. Wenn Satan diese Menschen benutzt, nicht wahr, wie auch das Römische Reich benutzt, hat er einen Sinn. Er möchte ein bestimmtes Ziel erreichen. Was war das Ziel, was er hier erreichen wollte? Jesus sollte getötet werden. Jesus sollte nicht in der Lage sein zu kommen. Wer sollte hier getötet werden? Bei Pharao. Ja, es wurden alle Hebräer, die sollten eliminiert werden, das stimmt. Hier sollten ja auch viele, aber es gab einen bestimmten, was er verhindern wollte. Mose. Denn er wusste, irgendwann gehen diese 400 Jahre zu Ende, diese Zeitprophezeiung. Habt ihr an der Sabbat darüber gehört? Wisst jetzt alle, worum es geht? Die 400 Jahre. Irgendwann kommen die jetzt bald zu Ende und wenn da jemand sie rausführen will, muss der jetzt bald geboren werden. Und sicherheitshalber töten wir erstmal alle, nicht wahr? Wenn alle getötet sind, kann ja keiner geboren werden, der sie herausführt. Und eine Frau wird sie nicht herausführen. So, nein, wie auch immer. Entschuldigung. Gott hätte auch eine Frau dafür benutzen können. Und wer sollte hier getötet werden? Warum ging es hier? Genau, hier ging es darauf, die vielleicht nicht um eine besondere Person, aber all die Söhne Davids sozusagen, ja? Alle diejenigen, die Königslinie Davids. Das ist ganz interessant, weil beide Geschichten, weil, wer war Mose nochmal? Was war die Hauptaufgabe von Mose? Er war ein Befreier, richtig? Gut. Und was waren Davids Söhne? Was sollten die werden? Ja, das war schon befreit. Das stimmt. Das waren erstmal die Könige, richtig? Und gibt es irgendeine Verbindung hierzu? Er ist der Befreier, deswegen sein Name ist Jesus. Was heißt Jesus übersetzt? Denn er wird das Volk von seinen Sünden erretten. Der Erretter, der Befreier. Nicht wahr? Er wird sie befreien. Wen der Sohn frei macht, den macht er wirklich frei. Ihr wisst, dass Mose mit seiner ganzen Geschichte, wie er das Volk herausgeführt hat, ein Symbol auf Jesus war. Er sagt an einer Stelle, der Herr wird einen anderen Propheten senden, so einen Propheten wie mich, der das Volk befreit. In dem Fall nicht von den Ägyptern, sondern von der Sünde. Und gibt es auch eine Verbindung von hier zu hier? Er ist der König und noch genauer? Er ist in Davids Linie und noch genauer? Er wird sogar genannt, der Sohn Davids. Und das war übrigens in all diesen Fällen. Satan kannte ja die Prophezeiung. Er wusste, dass der Messias aus der Linie Davids kommen sollte, richtig? Deswegen hat er versucht, die Linie auszurotten, weil er wusste, wenn er die ausrotten kann, dann kann Gott seine Verheißung nicht wahrmachen. Ja? Also in diesem Moment in der Weltgeschichte hing die Verheißung Gottes buchstäblich an einem seidenen Faden. Da war nur an diesem einen kleinen Jungen, 8 Jahre alt, der irgendwo versteckt im Hinterhof lebte. Wenn der umgekommen wäre, wäre die Verheißung verloren gegangen. Also ich meine, der Junge, das ist interessant, nicht wahr? Der Junge hatte eigentlich eine Garantie, dass er nicht sterben würde, bis er seinen Auftrag erfüllt hat und mit Nachkommen gezeugt hat. Nicht wahr? Der konnte gar nicht umkommen. Ich weiß nicht, ob ihm das bewusst geworden ist zu der Zeit. Aber wir sehen hier, dass diese Geschichten alle wieder Bilder waren auf die Geschichte von Jesus. Frage, welche dieser drei Geschichten ist wohl die tatsächlich direkt hier gemeint ist in Offenbarung 12? Die hier, ne? Das ist die Geschichte, denn Herodes agiert unter dem Römischen Reich. Und die Geschichte, wir können sie ja noch kurz einmal nachlesen, oder ihr könnt sie draußen nachlesen aus Zeitgründen, das schaffen wir uns nicht mehr. In Matthäus 2 findet sich das, Matthäus 2, Vers 3 bis 16. Da habt ihr die Geschichte, wie Herodes befiehlt, die Kinder von Bethlehem alle umzubringen. Ihr kennt die Geschichte, oder? Ja. Könnt ihr draußen nochmal nachlesen. Schauen wir jetzt auf jeden Fall noch Johannes 8 an. Da steht der Grund, warum er das tut. Johannes 8, Vers 44. Johannes 8, Vers 44, dort heißt es, ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun, der war ein was? Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit. Schaut, als Satan damals noch Luzifer im Himmel, mit den Engeln gesprochen hat, hätte kein Engel vermutet, dass jemals überhaupt jemand nur in der Lage ist, einem anderen das Leben zu nehmen, oder? So sündlos, wie sie waren. Die Bibel sagt, er war von Anfang an ein Menschenmörder. In dem Moment, wo er seine Rebellion gegen Gott begann, war klar, dass wenn er an dieser Rebellion festhält, er dazu übergehen wird, andere umzubringen, auszulöschen. Das hätte Gott auch gleich sagen können. Aber hätte es ihm jemand geglaubt? Manche schon, nicht wahr? Manche nicht. Aber Gott hat das gesehen. Er wusste ganz genau, wohin das führt. Und wir sollten auch, und durch den Heiligen Geist können auch wir erkennen, wohin Sünde führt. Schaut, eines der größten Probleme ist ja, dass wir Sünde tun, weil wir meistens nicht sehen, wohin es führt, richtig? Wir sehen immer nur den momentanen Spaßfaktor. Wir sehen das Gute, was scheinbar dadurch kommt. Wir sehen aber nicht das Ende, die Konsequenz der Sünde. Jesus hat damals schon das Ende der Sünde gesehen. Und die Engel, die Gott vertraut haben, die haben ihm geglaubt und haben dann auch das Ende der Sünde gesehen, mehr und mehr und mehr. Und je mehr wir mit Jesus leben, desto mehr können wir sehen, welche Folgen bestimmte Sünden haben. Wenn wir die Folgen sehen, dann wird es noch einfacher fallen, die Sünden erst gar nicht zu tun. Weil wir plötzlich erkennen, was für ein Geist der ist, nicht wahr? Schauen wir ganz kurz an. Römer, Daniel 8, gehen wir mal zu Daniel 8, Daniel 8, Vers 25, sind wir gleich am Ende angelangt. Schaut mal, Daniel 8, Vers 25, da geht es auch wieder um Rom, nicht wahr? Und wegen seiner Klugheit und weil ihm der Betrug in seiner Hand gelingt, wird er sich in seinem Herzen erheben und viel in ihrer Sorglosigkeit verderben. Er wird gegen den Fürsten der Fürsten auftreten, aber ohne Zutun von Menschenhand zerschmettert werden. Satan nimmt es, egal durch wen, egal durch das Römische Reich, die Römische Kirche, wen auch immer, er nimmt es gegen Jesus auf. Er möchte Jesus vernichten. Jetzt passt auf. Was passiert, wenn Jesus sich in unserem Herzen befindet? Der gleiche Hass, der sich gegen Jesus richtet, richtet sich automatisch gegen jeden, der Jesus gleich wird. Ja, wenn wir sagen, wir wollen Jesus ähnlich werden, dann müssen wir verstehen, dass der Satan dabei einen roten Kopf bekommt. Ja, denn Jesus-Ähnlichkeit ist wie eine größte Katastrophe. Er möchte, dass alle, die so sind wie Jesus, nicht ausgelöscht sind, ausgerottet sind. Schaut mal mit mir in 1. Petrus 5. 1. Petrus 5, Vers 8. Wer möchte es mal? Möchte jemand mal vorlesen? Fässer? Genau, brüllender Löwe, Drache, ähnliche Symbole. Was hieß es nochmal in Vers 4 über den Drachen? Was war sein Ziel? Er wollte
das Kind verschlingen.
Steht das gleiche Wort. Er wollte das Kind verschlingen. Was sagt Petrus? Achtung, er möchte euch was verschlingen. Das, was er mit Jesus machen wollte, möchte er mit uns auch. Was meint ihr, was passieren würde, wenn unser Schutzengel sich einen Tag Urlaub nehmen würde? Wir haben genügend Geschichten in der Bibel, die uns zeigen, der Satan fackelt nicht, wenn sich irgendeine Gelegenheit ergibt, irgendein Autoritätsinhaber sich ihm genug öffnet, dass er sofort daran übergeht, alle, die zu Gott gehören oder zu Gott gehören könnten, umzubringen. Ja? Dass wir leben, ist tatsächlich nur dem Schutz Gottes zu verdanken. Müssen wir Angst haben vor ihm? Vom Satan? Müssen wir keine Angst haben, nicht wahr? Weil es ist noch nie vorgekommen, dass jemand umgekommen ist, wie soll ich das anders formulieren? Es ist noch niemand vor seiner Zeit umgekommen, aufgrund des Wirkens Satans. Nicht wahr? Wenn jemand als Christ umkommt, dann nur deswegen, weil er dadurch ein größeres Zeugnis ist für andere. Aber wir sehen etwas, den Hass da drin, der sich gegen Jesus ausrichtet. Und dieser Hass, der gilt auch uns. Es ist das gleiche Wort, verschlingen. Er möchte uns verschlingen, so wie auch... Übrigens, der Drache ist nicht... zufallsorientiert, nicht wahr? Wir stolpern manchmal so durch den Tag und ach, das ist plötzlich das passiert und dann habe ich das vergessen, nicht wahr? Der Satan plant. Der Satan hat damals gewusst, okay, die Frau ist schwanger, das heißt, So, und so lange wird es dauern, dann kommt das Kind. Ich stelle mich schon mal in Bereitstellung. Wenn das Kind da ist, dann nutze ich meine Gelegenheit. Der Satan plant ihm voraus. Glaubt ihr, er plant auch im Voraus, wie er uns verführen kann? Oder ist der Satan so beschäftigt, dass er immer nur ganz schnell, da ist jemand, schnell Verführung da. Nein, er plant. Er plant im Voraus. Er überlegt also, okay, du und ich, wir sind jetzt gerade in der Gemeinde, hier, da kann ich sie nicht gerade verführen. Aber vielleicht, wenn ich sie zu dem und der Sünde verführen will, muss ich vorher dafür sorgen, dass sie das gemacht haben, dann muss ich dafür sorgen, dass sie das gemacht haben und dann muss ich irgendwas einschieben, was ganz harmlos ist, dass sie aber auch dahin auf diesen Weg kommen. Nicht wahr? Er plant das im Voraus. Weil er weiß, wenn wir seinen Verführungen nach und nach geben, dann kommen wir irgendwann zu dem Punkt, wo wir Sünde tun werden. Er plant im Voraus. Frage, was sollten wir dann tun? Mit Jesus, ja? Beten und wachen. Was heißt wachen? Was ist jemand, der wacht? Aufmerksam. Ja. Wächter, ein Wächter. Wo befindet sich ein Wächter in einer Stadt damals? An den Eingangstüren? Auf den Turm, wo man schon im Voraus sehen kann, über den Horizont hinaus, nicht wahr? Wenn wir Wächter sind, wenn wir wachen, dann sollten wir überlegen, okay, dann sollten wir im Vorhinein überlegen, was könnte passieren? Ja, sozusagen, im Straßenverkehr sagt man vorausschauendes Fahren. Im christlichen Leben muss man auch vorausschauend fahren. Versteht ihr, was ich meine? Man kann sich bestimmte Situationen begeben, man kann natürlich sagen, oh, ich habe gar nicht vor, irgendwas Schlechtes mir anzuschauen. Wenn ich mich aber um halb zwei in der Nacht den Fernseher mache und durch die privaten Kanäle seppe und dann plötzlich irgendwo hängen bleibe, dann bin ich nicht vorausschauend gefahren. Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, und wenn ich weiß, ich habe bestimmte, was auch immer das ist, wenn ich weiß, ich möchte eigentlich das und das nicht essen, aber immer wenn ich mit der und der Person alleine zusammen bin, dann lädt die mich ein dort. Ich muss vorausschauend überlegen, was führt in meinem Leben dazu, dass ich sündige, und dann überlegen, okay, wie kann ich das mit Gottes Hilfe und seiner Kraft vermeiden? Denn Satan plant im Voraus, wie wir gesehen haben. Er plant das. Und wenn es heißt, seid nüchtern und wacht, dann heißt das, dass wir diesem geplanten Angriff nur mit geplanter Defensive entgegengehen können. Was ist unsere beste Defensive? Letzter Gedanke. Beten und? Das Wort Gottes. Es ist geschrieben, es ist geschrieben, es ist geschrieben. Und dieses Es steht geschrieben muss auch geplant sein. Nicht wahr? Ich muss die Bibel studieren, damit ich weiß, in der Situation kann ich das sagen. Ich muss die Texte parat haben. Denn dann bin ich vorbereitet. Ganz genau. Genau. Wer von euch möchte sich vornehmen, vorausschauend zu fahren im christlichen Straßenverkehr? Auf die Zeichen zu achten. Glaubt ihr, Gott gibt uns Zeichen, bevor wir sündigen? Ja. Oh, ja. In meinem Leben habe ich es gemerkt. Gott hat mich, wenn ich eine Sünde getan habe, konnte ich hinterher zurückschauen und sagen, da hat Gott zu mir gesprochen. Da hat er gedacht, mach was anderes, nicht wahr? Er hat mich versucht, davor zu warnen, so wie er versucht hat, die Eva davor zu warnen und gesagt hat, geh nicht alleine durch den Garten, mach das und jenes. Und wäre sie vorausschauend gefahren, dann wäre das nie passiert. Sie ist aber hineingestolpert in die Sünde. Und die Wahrheit ist, wenn wir sündigen, ich glaube, die allermeisten von uns sündigen nicht mit langer Vorbereitung, sondern wir stolpern immer in die Sünde, nicht wahr? Und dann wundern wir uns, dass wir reingefallen sind. Das Problem ist nicht, dass wir reingestolpert sind, das Problem ist, dass wir vorher nicht geplant haben, wie wir es vermeiden können. Lasst uns also vorausschauen fahren und auf Jesus schauen. Er geht uns nämlich voraus. Und dann schauen wir auch voraus. Nicht wahr? Wollen wir noch gemeinsam beten? Das vornehmen. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass du uns dein Wort aufgeschlossen hast, dass wir einige Dinge lernen durften und erkennen konnten. Wir möchten dich bitten von ganzem Herzen, dass wir vorausschauend fahren, wie wir es gerade gesehen haben in unserem Leben. Dass wir uns Gedanken machen und auch wissen, wo unsere Schwachstellen sind. Wir danken dir, dass wir die Verheißung haben, dass unsere schwächsten Punkte unsere stärksten sein können, wenn wir im Glauben vorangehen und wenn wir dein Wort als eine echte Schutzwehr nehmen. Jesus, bitte wirke in unseren Herzen und bereitet uns vor auf die nächsten Attacken, die der Satan jetzt schon plant. Hab Dank, dass wir keine Angst haben müssen, solange wir nüchtern sind und wachsam sind und dir folgsam sind. Hab Dank, Herr Jesus, dass wir dir folgen dürfen, dass du uns die Kraft gibst, Überwinder zu sein. Amen.
Amen.
Damit wollen wir uns verabschieden. Bis zur nächsten Woche. Nächste Woche auf morgen 12, Vers 5 und davor Krieg mit England 1812, 1813. Gottes Segen euch. Bis zum nächsten Mal und bis bald. Amen.